Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Wein-Podcast. Sie stehen an jeder Straßenecke, gerne auch mitten auf dem Gehweg, oder sie liegen im Graben. Die Rede ist von Elektroscootern. Mein heutiger Gast war einst der superblonde Curly-Haired Boyband Sunny Boy. Von dort hat er sich zum Pionier der deutschen E-Scooter-Branche gemausert. Zum Thema Wein sagt er, er ist der absolute Schlumpf in unserem Podcast, mag Grauburgunder, eiskalten Rosé oder starken Rotwein zum Steak, der richtig ballert. Bitte begrüßt mit mir den Elon Musk der E-Scooter. Herzlich willkommen, Florian Wahlberg.
Oh Gott, wo soll ich mit anfangen? Ja, herzlich willkommen, schönen Dank. Mal sehen, ob schon alle abgeschaltet haben.
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wir haben heute zwei so spannende Themen. Wir haben Wein, das lieben eh alle. Und wir haben E-Scooter, die ja alle kennen und brauchen. Und man stolpert permanent drüber.
Über jedes dieser Themen stolpern wir alle.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist in unserem kleinen Wein-Podcast.
Dankeschön, ja. Danke für die Einladung.
Wir haben im Vorgespräch gesprochen, was interessiert dich an Wein? Und ich habe mir überlegt, du sagtest, du trinkst Grauburgunder. Und dann habe ich gesagt, na, vielleicht trinkt der. Ich habe heute den Rotwein mal weggelassen. Wir zeichnen heute ja schon recht früh auf und wir haben auch kein Steak dabei. Und dann habe ich gedacht, wir gucken mal, ob er wirklich gerne Grauburgunder trinkt. Oder vielleicht trinkt der auch einen anderen Weißwein gerne. Deswegen machen wir heute eine kleine Probe mit drei sehr typischen, klassischen, weltbekannten Rebsorten, nämlich einmal im grauen Burgunder tatsächlich, ein ganz guter von Fritz Wassmer aus der Pfalz. Dann haben wir ein Chablis, was am Ende auch eine Burgundersorte ist, Chardonnay. Und dann haben wir einen Riesling. Und da habe ich mich für etwas Fruchtiges, ein Kabinett voll mit weniger Alkohol von der Mosel entschieden, um zu sehen, ob du vielleicht gar nicht so gerne trocken trinkst, sondern vielleicht lieber was Fruchtiges.
Ach, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Die Leute sagen nämlich immer, ja, ich trinke nur trockene Weine.
Ja komm, das ist mal, man liegt sich ja auch allen Klischees, weil man es halt so nachplappert, ne?
Ja, das ist so.
Ist ja auch immer schön, ja, trockenen Rotwein, als ob mich jemand sagt, ah, trocken haben wir nicht.
Ja, aber trinkst du viel Wein?
Ich trinke ehrlich gesagt wirklich relativ viel Wein, ja, aber ich bin etwas beschämt. Ich habe dir jetzt auch schon vorab gesagt, ich bin wirklich etwas unangenehm getroffen, als ich mich dieser Einladung gestellt habe, weil ich einfach doch einfach gemerkt habe, ich habe wirklich verhältnismäßig wenig Ahnung von Wein. Ich bin der totale, ich trinke relativ unbewusst, begleitend zum Essen total gerne, eigentlich das, was einfach wirklich maximal undankbar ist für jeden Weinkenner. Setze mich auch verhältnismäßig wenig damit auseinander. Ich bin wirklich verhältnismäßig oberflächlich. Ich bin einer von denen, die halt sagt, okay, das hat immer funktioniert, das trinke ich wieder und weiß nicht, okay, unter 6 Euro sollte die Flasche nicht kosten. Ein guter Wein, okay, der kostet 15, dann ist er wohl gut. Leider Gottes bediene ich mich allen Klischees. Und wahrscheinlich, wenn die Leute nicht abgeschaltet haben in dem Augenblick, wo du gesagt hast, dass ich was mit den Rollern zu tun habe, dann wahrscheinlich jetzt, als sie gehört haben, Grauburgunder. Und er kauft nach Etikett und Preis.
Naja, also weniger als 6 Euro sollte er nicht kosten, bist du schon in einer absoluten Nische, denn der Literpreis in Deutschland liegt bei knapp über 3 Euro. Das heißt, so eine 0,75 Flasche Wein liegt im Durchschnitt bei 2,68 Euro, glaube ich, oder 86, ich weiß es gar nicht
okay,
genau.
Okay, du bist Experte.
Inklusive Mehrwertsteuer, weil natürlich 80% der Weine bei uns über den Discounter vermarktet werden. Mhm. Von daher bist du schon gut aufgehoben, wenn du sagst, ja, ich bin zumindest bereit, mehr als 6 Euro für einen Weißwein auszugeben. Da findet man auch tatsächlich schon ganz viel von kleinen, feinen Weingütern.
Ich war neulich etwas entgeistert. Wir sind umgezogen und ich hatte das erste Mal die Möglichkeit zu sagen, wir ziehen um, wir bauen und ich baue mir meine Küche so, wie ich sie haben möchte. Und ich kann Weinkühler einbauen.
Ein Traum.
Ich gesagt, geil, schöner Weinkühler, so mit Hand davor vorstreichen und dann geht die Klappe auf und alles total geil. Und auf diesem schönen Foto dieses Weinkühlers waren halt die Weinflaschen so eingelegt, dass du halt immer den Korken gesehen hast vorne. Ne? Und ich dachte, geil, total schön. Und ich kriege das alles fertig und überall die LEDs in der Küche, weil man braucht dringend 4 LEDs. Und dann, sieht sehr gut aus. So, auf alle Fälle wollte ich dann diese Flaschen einsortieren. Sieht aber sehr gut aus, was du gemacht hast hier.
Ja, wir stoßen nochmal an.
Stößchen. Kling.
Ach nee, falsch.
Das ist der gute Fritz.
Mhm. Genau, Fritz Wassmer, Grauburgunder, aus der Pfalz. Mhm. Ja, Quatsch, aus Baden kommt der.
Was erzähl ganz ich was denn anderes.
Ja, ja, dummer Junge.
Oh Mann, da habe ich sofort geschmeckt.
Dummer Junge. ist aber nicht so weit voneinander entfernt, von daher ist es gar nicht so schlimm. Und die meisten grauen Burgunder, die du wahrscheinlich zu Hause trinkst, sind so ein bisschen leichter wahrscheinlich. Der ist relativ kraftvoll.
Ja, der hat.
Der hat gut Power.
Der ist da.
Ja, ist das eine Richtung, die dir gefällt, so ein Wein?
Also, abgesehen davon, dass, ist. Ja, also ich, mir ist ja persönlich ein bisschen zu, hat ein bisschen zu viel Säure, ein bisschen zu präsent dafür, dass ich nichts zum Mitessen habe. Mhm. Muss ich sagen, ich finde, der braucht irgendwie ein Gegengewicht.
Auch, das ist ein Essensbegleiter, ne?
Ist ein Essensbegleiter, finde ich, für ein bisschen, der braucht ein Gegengewicht. Schmeckt aber super. Ist aber natürlich jetzt auch so eine Sache, 16 Uhr, gerade reingeturnt, erster Schluck Wein.
Ja, ich war vorhin noch bei der Zahnreinigung, von daher, das ist eine perfekte Vorbereitung.
Also, vielleicht eine Sache, die ich dringend zu Ende erzählen muss, wo ich diese Flasche hier sehe.
Ja.
Mein Weinkühler, ja?
Ja, dein Weinkühler, genau.
Ganz wichtig, ich wollte diese Flaschen dort einlegen und so wie auf dem Foto, ne, die Flasche nach vorne, der Korken nach vorne und da habe ich festgestellt, die passten nicht. Warum nicht? Ich habe da natürlich angerufen. Falscher Weinkühler, nein. Hier passen nur Bordeaux-Flaschen rein.
Das ist Schlegelflaschen.
Mit 29 Zentimeter Höhe.
Ja.
Und so habe ich festgestellt, dass ich original nicht eine einzige Weinflasche habe, die 29 oder 28 Zentimeter Höhe habe. Die sind alle 30, 32 Zentimeter. Und ich glaube, diese Flasche würde auch nicht passen. Hingegen der Chablis könnte passen.
Ja, Chablis, glaube ich. Ich glaube, die müssten eigentlich beide passen. Chablis, aber der Markus Molitor würde nicht passen.
Der auf gar keinen Fall.
Das ist oft ein Problem bei Leuten, dass die nicht in den Kühlschrank passen. Aber das hätten sie dir auch vorher sagen können.
Ja, ey, ganz im Ernst. Also, ich will jetzt auch nicht für Küche rumhacken, aber.
Aber du bist schon eingezogen,
oder? Ja. Die Flaschen liegen jetzt quer.
Direkt verkauft.
Ist okay. Ich wollte jetzt auch nicht anfangen, nachdem ich schon Wein nach Preis und Etikett kaufe, dass ich jetzt auch noch anfange, den Wein nach Flaschengröße zu kaufen. Ich dachte, das wäre ein bisschen zu viel jetzt.
Ja, Flaschengröße ist ja immer Magnum die beste Größe. Mhm. Ist genau die richtige Größe für, wie sagt man, für zwei Gentlemen, wenn einer nichts trinkt. Ne? Mhm. Ja, also ich finde den Wein auch gut.
Ja.
Das ist natürlich typisch grauer Burgunder. Aber er ist mir persönlich jetzt für den Nachmittag, also er ist ein super Essensbegleiter, glaube ich auch. Für Solo ist er mir zu fett.
Mhm.
So.
Ja.
Aber gefällt mir insgesamt sehr gut. Aber müsste man jetzt zumindest eine Pasta Vongole oder
irgendwas. Muss dabei. Was dazu kommen.
Ja, finde ich auch.
Mhm. Aber ist auf alle Fälle ordentlich was drin.
Ja, sehr kraftvoll.
Ein kräftiger und voller Wein mit eleganter Säure, um es mit meinen Worten zu sagen. Dieser Wein passt ausgezeichnet zu hellem Fleisch, Pastagerichten, Fisch, Salaten.
Bitte, und Pasta Vongole
ist so, ja perfekt. Da haben wir doch alles da.
So, für alle, die es nicht wissen, ich habe es ja gerade schon eingangs gesagt, du machst Elektroscooter.
Ja. So ist es.
Natürlich kennen wir alle Elektroscooter. Elektroscooter kennen wir vor allen Dingen durch die Vermietsysteme der Städte. Egal, ob du in Deutschland in den Großstädten bist oder auch im europäischen Ausland, überall kann man sie per App mieten und durch die Gegend fahren.
Jo.
Die Hamburger Polizei und die Polizei aller Städte beschäftigt sich gerne samstagnachts damit, die jungen Leute da runterzuholen mit 3 Promille.
Mhm.
Ich will mich da auch nicht ausschließen. Und das ist ja ein unfassbarer Trend, kann man gar nicht sagen, ein unfassbarer Bestandteil der im Grunde genommen Veränderung unserer Mobilität Und die erste Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, ist, diese Scooter, die zu mieten sind, haben ja einen verhältnismäßig hohen Mietpreis für die kurze Strecke, die man sie nutzt. Ich frage mich jedes Mal, wie leisten sich diese ganzen Kids eigentlich das, permanent mit diesen Dingern durch die Gegend zu fahren, wo immer so ein Euro erstmal Charge da ist, um das Ding freizuschalten und dann, also so eine Fahrt ist richtig teuer. Ich mache das ganz selten, wenn ich keine Zeit habe und mit dem Hund in den Stadtpark gehe. Und der muss ein bisschen gehetzt werden. Ich habe keinen Bock, mit dem Fahrrad zu fahren. Nämlich so E-Scooter und Baller durch den Stadtpark. Und dann denke ich irgendwie ein paar Minuten später so, Alter, das hat ja 6 Euro gekostet. Das ist aber für die kurze, für, das sind ein paar Minuten, ne? Das finde ich schon sportlich.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe natürlich auch keine empirischen Studien dazu hier, aber ich habe auch den Eindruck, dass die Kids heutzutage einfach unglaubliche Gelder zur Verfügung stehen haben. Das ist echt Wahnsinn. Also wie da Geld rausgehauen wird und nicht nur, dass die alle mit ihrem neuen iPhone kommen, sondern da jeden Tag irgendwie mit so einem Sharing-Roller durch die Gegend zu fahren und in die Schule zu fahren, das zieht richtig rein. Unterm Strich muss man aber einfach sagen, dass natürlich auch diese Veränderung der Mobilität in unser aller Leben die ist hart, aber die führt natürlich auch dazu, dass du auf der anderen Seite deutlich weniger Kosten hast. Also ich erinnere mich jetzt noch ziemlich genau daran, als ich 18 wurde. Bevor ich 18 war, hatte ich den Führerschein und es war aber mega wichtig, dass halt sofort das Auto kommt.
Wieder am Tag des 18. Geburtstags stand der Wagen schon da.
War leider nicht so. Ich hatte es mir aber gewünscht und nichts lieber als das, aber es ist halt nicht so, dass in meinem Freundeskreis, dass das halt undenkbar war. Ne? Ich bin jetzt halt nicht so solvent aufgewachsen, aber unterm Strich war das halt gang und gäbe. Mit 18 hat er ein Auto zu stehen und wenn nicht mit 18, dann wenigstens mit 19. Und das ist heute anders. Und
junge Leute interessiert das gar nicht mehr. Also wie viele haben gar keinen Führerschein?
Nein, das ist also dieses Statussymbol Auto, das ist völlig überholt. Das ist mega antiquiert. Während halt heute dann halt die Kids halt andere, ich sage ja so despektierlich die Kids, ne, mit 18 bist du kein Kid mehr. Aber die Jugend hört sich so altbacken an. Also die anderen Menschen, die jünger sind als ich, wollte ich sagen, die haben halt dann auch irgendwie nicht das erste Auto mit 18 vor der Tür stehen, haben dementsprechend andere Kohle auf der Uhr und haben dann einfach auch anderes Cash, um einfach da mal so sich so einen Sharing-Roller zu leisten für einen Zehner am Tag.
Ja, finde ich sportlich. Also ich finde es auch sportlich im Vergleich, wenn du siehst, was dann ein Auto in der Miete kostet, weil Sharing-Autos sind ja in Wirklichkeit teilweise fast günstiger,
ja,
als so einen Roller zu mieten. Oder ähnlich oder fast gleich bepreist. Ne?
Aber es ist auch inzwischen so, also ein anständiger Roller kostet inzwischen auch mehr im Einkauf als ein gebrauchtes Auto.
Ja, das muss man wahrscheinlich auch den Leuten klar machen. Die Roller, die man da mieten kann, sind nicht die 199 Euro vom Discounter.
Nee, also die Roller, die da im Sharing stehen, das sind echt zum Teil echt ziemlich akkurat gebaute kleine Panzer.
Mhm. Die müssen ja auch alles Mögliche aushalten. Die werden ja auch behandelt wie...
Die werden behandelt wie, also nicht auch besonders liebevoll.
Ja.
Und das halten die Dinger aus und das auch nicht ohne Grund. Ne, aber da, was die Kostenstruktur angeht, ne, da sind wir erst ganz am Anfang. Das wird also noch deutlich, deutlich extremer werden. Heute gerade kam die Nachricht raus, dass sich Bird aus Deutschland zurückzieht, aus dem Sharing. Und
begründen die das auch?
Ja, also in diesem Falle, muss ich sagen, bin ich mir nicht über die Begründung genau im Klaren, aber unterm Strich wird es damit zu tun haben, dass sie einfach nicht profitabel sein können, weil inzwischen ist ja auch so ist, dass sich die ganzen Sharing-Unternehmen natürlich sehr innovativ breit gemacht haben und einfach, so wie es in der Natur der Sache ist, einfach sich in den Markt gestellt haben mit einer innovativen Geschäftsidee, ohne dass die Regulatorik das vorhergesehen hat. Das heißt, die Regulatorik, die dem urbanen Raum einfach managen soll im Interesse der Einwohner, der Bürger, die hängt halt hinterher. Und das führt dazu, dass jetzt langsam klar geworden ist, wenn hier so eine privatwirtschaftliche Struktur sich über die Städte ergießt und kostenfrei die Roller in die Stadt stellen darf, dann ist das halt auch eine Vorlage, dass man sich mal ärgern kann. Und solange es kein Regelwerk dafür gibt, was einfach dir auch mal eine Lizenz entzieht, wenn du dich nicht an Regeln hältst als Firma, wenn die Roller überall rumstehen, wenn es halt keine Strafzettel dafür gibt, wenn du die Roller halt auf Verkreuzung abstellst, dann tut's halt auch keiner. Und das kommt jetzt?
Ist das so? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich achte schon darauf, dass ich die Dinger immer so abstelle, dass sie nicht im Weg rumstehen.
Aber bist du einer der wenigen, ja?
Ich kenne das, ja genau, einer der wenigen. Und ich kenne aber natürlich auch Städte beziehungsweise Länder, wo es einfach Parkflächen gibt, aber so viele, dass es auch jetzt nicht nervt, dass du irgendwie erst einen Kilometer fahren musst, um das Ding abzustellen. Ja. Und das wäre ja auch bei uns im Grunde genommen kein Problem, irgendwie so eine kleine Zone einzurichten und sagen, hier kann ein Roller stehen oder nicht.
Ist ja auch im Kommen, ne? Also du wirst jetzt nicht unweit hier von diesem, von dieser hervorragenden Location im Vierjahreszeiten.
Ah ja, wir sind selbstverständlich heute wieder im wunderschönen Hotel Vierjahreszeiten, im Jahreszeiten-Salon.
Ich will auch so einen Leuchter haben hier.
Wunderschöne Kronleuchter, wunderschöne Sofas. Wir gucken auf das alte Familienbesteck der Familie Herlin, das hier als Erinnerung an die Gründer ausgestellt ist. Also es ist sehr modern.
Ja, so kann man arbeiten.
Die sind noch Schiffe gefahren und die hatten noch keine Ideen von Rollern und Elektrizität.
Nee, das stimmt. Die hatten aber auch die hatten andere Probleme.
Ja, das stimmt.
Naja. Also auf alle Fälle ist nicht unweit dieser mondänen Räumlichkeit. Am Neuen Wall zum Beispiel waren halt die ersten Rollerparkplätze Hamburgs. Es ist einfach so, dass es inzwischen so ist, dass du nicht mehr selbstverständlich die Roller überall abstellen darfst. Du sprachst gerade eben davon, dass du mit dem Roller und deinem Hund irgendwie mal im Stadtpark hin und her gehst. Da gibt es auch schon die ersten Sperrflächen, wo du die Roller gar nicht mehr abstellen kannst. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass sich dann doch einfach sehr, sehr viel, ich würde mal sagen, sehr, sehr viel Gegenwehr einfach formiert und die Leute auch anfangen zu verstehen, dass die Innenstadt nicht regulatorisch unbeleckt einfach von privatwirtschaftlichem Interesse platt gemacht werden darf.
Ist kein Wilder Westen.
Ist kein Wilder Westen, das hört sich so doof an. Und da will ich jetzt auch nicht sagen, hier komm, entspannt euch mal alle, aber du kannst ja mal hier die Jungs von vier Jahreszeiten fragen, was passiert, wenn die jetzt ihre Getränke draußen auf der Straße servieren, ohne das angefragt zu haben.
Ja, sofort, das dauert keine Stunde, dann steht das Ordnungsamt da.
Ganz genau. Und ja, wenn du als Ladengeschäft hier, meine Freundin hat hier in Hamburg eine Goldmarienladen in der Marktstraße, wenn die da von ihrer Treppe runtergeht und da einen Kleiderständer auf die Straße stellt mit ihren Klamotten, dann steht sofort das Ordnungsamt da. Warum? Ja, weil es dafür Regelwerk gibt. Mhm. Wenn du bei einem Sharing-Unternehmen bist und du hast einfach mal eben 600 Millionen eingesammelt und sagst, was mache ich mit dem Geld? Ich kaufe mir jetzt mal 10.000 Roller und stelle die nach Hamburg oder nach Berlin oder in die Innenstadt von Köln oder wo auch immer, dann darfst du das machen und es darf keiner was dagegen tun. Ja, warum nicht? Ja, weil da gibt es halt keine Regel für. Und das ist halt natürlich, also das
ja, aber das ist aber auch ein bisschen typisch Deutschland, oder?
Ja, klar.
Unsere Politiker haben es einfach nicht drauf, was sowas angeht. Die sind wenn du Holland oder so anguckst, die kriegen sowas immer geregelt, komischerweise.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe großen Spaß am Bashen von Menschen. Das ist schon wirklich so. Aber ich bin ja relativ lange jetzt schon dabei. Ne? Ich mache seit 2003 stelle ich Roller her. Meine Firma entwickelt und produziert die Dinger nicht fürs Sharing.
Aber 20 Jahre im Grunde genommen bist du jetzt fast dabei.
Seit 20 Jahren bin ich dabei. Totaler Fachidiot in dem Bereich, muss man sagen. Und ich habe, was die Zulassung dieser Fahrzeuge angeht, da wirklich maßgeblich meine Finger mit im Spiel gehabt. Und bin quasi von der Geburtsstunde dieser Fahrzeugklasse an dabei und habe vor allem dicke Bretter gebohrt, was halt die Lobbyarbeit mit politischen Instanzen angeht. Und da habe ich Folgendes gemerkt. Die Leute, auf die ich getroffen bin, sind unglaublich offen gewesen. Ich bin ganz selten nur auf Leute gestoßen, die das überhaupt nicht gut fanden mit Elektromobilität in der Innenstadt und kleine faltbare Fahrzeuge, die du regulatorisch einfach mal im Fahrrad gleichstellen sollst. Ganz wenige fanden das nicht gut. Christian Lindner fand das im Übrigen scheiße. Aber
gut.
Aber nun denn. Also ich will nur sagen, die Politiker hatten eigentlich alle Bock da drauf. Aber es ist nichts passiert, weil dieser Dschungel von Regulatorik es häufig unmöglich macht, das alleine umzusetzen. Du brauchst du hast Mannschaften von Interessenten aus allen verschiedenen Lobbys, und nur dann funktioniert es gemeinsam. Und dieses Prinzip stützt uns natürlich vor Quatsch, aber führt auch dazu, dass Innovationen einfach Ewigkeiten dauern, bis man sie umsetzt.
Naja gut, aber das kennen wir Selbstständigen in Deutschland oder alle, die selbstständig sind und zuhören, kennen das natürlich aus ihrem täglichen Alltag, dass die Regulatorik und die ganzen Verordnungen und tralala, es wird ja immer mehr, es ist ja fast, es ist für kleine Unternehmen ja wirklich fast nicht mehr machbar, manche Dinge umzusetzen,
ja.
Ohne Horden von Anwälten und Beratern zu bezahlen.
Ah, ja.
Es ist crazy, also es ist wirklich crazy. Da tun wir uns immer keinen Gefallen. Aber du selber bist ja gar nicht in diesem Sharing eigentlich tätig, sondern du produzierst Roller und verkaufst diese. Bist du eigentlich Rollerfabrikant, Rollerindustrieller sozusagen?
Ja, genau. Wir sind also Fahrzeughersteller sind wir. Also auch als
geil.
Fahrzeughersteller
gelistet. Das klingt ja auch geil. Ich bin Fahrzeughersteller.
Eine Listung beim Kraftfahrtbundesamt dafür, sind also Hersteller für Kraftfahrzeuge, richtig. Wir haben unsere Zulassungslizenz.
Coole Beschreibung auf so einer Visitenkarte. So.
Kraftfahrzeughersteller. Hört sich halt total geil an. Dann kommst du zu uns, siehst du Roller da stehen, sagst du, what?
Ist ja nicht so schlimm. Und deine Firma heißt Egret?
Die Firma dahinter heißt Wahlberg Urban Electrics GmbH. Mhm. Aber wir haben uns jetzt vor 2 Jahren dazu entschlossen, einfach als Egret, das ist unsere Marke, die wir auf unsere Roller packen, auch aufzutreten, weil diese Konstellation mit der Firma dahinter und die Marke da vorne, das verwirrt nur. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind Egret.
Egret. Und was bedeutet Egret? Wie kamst du auf den Namen? Das frage ich mich die ganze Zeit.
Egret ist die englische Bezeichnung für einen Reiher, für einen Vogel, für einen Silberreiher. Das ist einfach ein Wappentier, was ich total passend finde, weil es ein großer, majestätischer Vogel ist und Elektromobilität auch etwas mit einer gewissen Ruhe zu tun hat, etwas mit einem Dahingleiten zu tun hat. Ich mag mich fasziniert diese Ruhe, diese stille Fortbewegungsart. Ich liebe das und ja, darum mag ich den Vogel sehr als Wappentier.
Aber ursprünglich, die Roller, die du ursprünglich, an denen du geschraubt und gebaut hast, waren richtige Roller, also Motorroller oder immer schon Scooter?
Das waren immer schon Elektroroller.
Ah, okay, alles klar.
Aber früher, also ich habe halt geschraubt an Elektrorollern, die halt damals noch vorsintflutliche Technik hatten. Ne? Das heißt, auch elektrisch, aber dann Bleigel-Akkus und Kettenantrieb. Aber es war schon immer elektrisch. Mit Verbrennern hatte ich noch nie was zu tun.
Okay.
Da habe ich nie Bock drauf gehabt.
Und ihr seid jetzt hier aber so, ich sag mal, ich habe mich ein bisschen natürlich vor der Aufzeichnung damit auseinandergesetzt, ihr seid ja so der Maßstab, ihr seid ja so die Benchmark für Roller.
So kann man es runterbrechen, ja, danke.
Deswegen bist du ja auch für mich der Elon Musk, der E-Scooter.
Völlig cool, lass ich so stehen.
Wo ist der Unterschied für die Zuhörer, um es zu verstehen, zwischen einem 200-299 Roller, den sie beim Mediamarkt Saturn oder wo auch immer Aldi kaufen können, und euren Top-Modellen, die bis zu 1.800, 1.900 und der neue, glaube ich, sogar 2.500 Euro kosten?
Naja, also das eine ist erstmal ganz präzise geantwortet. Und ich glaube, ich muss andersrum anfangen. Wir sind in einem Wein-Podcast. Also erst einmal, was ist der Unterschied zwischen einem schönen Tetra-Pack mit einem schönen Weißwein, der auch irgendwo, frag mich nicht, vielleicht steht da Riesling drauf oder Grauburgunder, vielleicht steht aber auch ein Veltiner, sonst irgendwas drauf, keine Ahnung. Oh, guck mal hier.
Meistens steht auf den Dingern nur Weißwein drauf.
Weißwein steht da drauf, verdienter Wein des Volkes, genau. Und dann machst du den auch auf und dann zischt das leicht. Den kriegst du auch im Tetra-Pack. Du hast eben gesagt, 2 irgendwas. Wahrscheinlich
ja, das kriegst du auch schon für 99 Cent.
Siehst du, irgendwo muss ja auch das herkommen. Und wo ist der Unterschied zwischen einem solchen Wein und einem Chablis, wie du ihn gerade öffnest? Das sind natürlich
Masse und Qualität.
Ja,
ganz und genau. Das ist bei euch dann das Gleiche quasi.
Und es kommt noch eine Sache dazu, das wird mit Sicherheit auch in der Preisfindung vom Wein eine Rolle spielen, Stückzahl. Und wenn du halt von einem Wein nur, ich sag mal, 20.000 Flaschen im Jahr herstellst, dann ist natürlich sind natürlich die Kosten, die damit einhergehen, verteilen sich einfach auf diese 20.000 Flaschen. Und wenn du sagst, du machst mal 2 Millionen Flaschen im Jahr, dann ist das ein anderer Schnack.
Ja, okay, das verstehe ich.
Und okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Ich habe
noch einen.
Ah, genau. Jetzt habe ich einen Chablis mitgebracht, weil ich finde.
Das ist dunkel, ne?
Ja, das ist dunkel. Das ist die Rebsorte ist Chardonnay und das ist ein 220er von Domaine de Verivan. Der dürfte ein bisschen dem ersten Wein wahrscheinlich ähneln, könnte ich mir vorstellen, weil es auch eine Burgunder-Rebsorte ist.
Ist der so alt?
Der ist wahrscheinlich, auch ein bisschen im Holz ausgebaut. Und aber man riecht schon, dass er ein bisschen leichter, also in der Nase finde ich, ist er schon ein bisschen leichter.
Riecht aber fantastisch.
Ja, finde ich auch. Bei Wein ist es ja auch so, guck mal, der ist jetzt 2020 geerntet, dann ist der
ist super.
21 abgefüllt worden, der ist jetzt also schon auf jeden Fall über ein Jahr in dieser Flasche drin und dann ist es immer gut, wenn die mal so, deswegen die Leute fragen mal, wieso schwenkt ihr Affen das immer? Damit da ein bisschen Luft reinkommt, weißt du, damit das ein bisschen atmen kann.
Oh, der riecht aber auch geil.
Die Nase ist wirklich hervorragend.
Ach, super.
Oh, Ah, das ist genau meins, ne?
Oh, sag mal, ey, ganz, kannst du sagen, was für einen Preis steht sowas dann im Laden?
Also der Wasma hat so um die 11 Euro gekostet. Mhm. Der kostet so um die 17.
Das schmeckt aber wirklich.
Oder 15, kann auch sein. Und das finde ich jetzt, ich habe in diesem Fall einfach mal Folgendes gemacht. Ich bin zu unserem regionalen Rewe-Markt Stanislavski in Winterhude gefahren und habe mal geguckt, was haben die denn auch an guten Weinen da? Und die haben tatsächlich natürlich auch unheimlich viel Industrieplörre da stehen. Mhm. Aber sie haben auch einige tolle Sachen und ich fand, das sah alles ganz spannend aus, könnte uns alles Spaß machen. Und mir ging es ja, wie gesagt, vor allen Dingen darum, welche Rebsorte oder welche Richtung ist am Ende so vielleicht deins.
Alter, ich finde, der schmeckt fantastisch.
Wobei, auch hier ist natürlich so, das ist wie mit den Rollern. Du kannst einen Roller in gut und schlecht kaufen, du kannst einen Grauburgunder in gut und schlecht kaufen und der Grauburgunder ist jetzt, sagen wir mal, kräftig und ein bisschen fett, nenne ich ihn mal. Mhm. Es gibt ja auch Grauburgunder, die sind viel leichter und fruchtiger und die könnten dir viel besser gefallen. Also man müsste eigentlich ganz viel probieren, aber wir machen halt immer nur drei.
Ja, das ist ja auch, irgendwann verlierst du ja wahrscheinlich auch den Überblick dann. Ne? Aber also dem muss ich sagen, der gefällt mir sehr gut.
Ja, ein Chablis ist eine tolle Sache. Es ist eine tolle Region. Es ist ein All-Time-Classic irgendwie. Die nördlichste Anbauregion im Grunde des Burgund. Und oh, der, ich hätte nicht erwartet, dass er so gut ist, muss ich sagen. Richtig, gefällt mir richtig gut. Also wir verlinken natürlich wieder alle drei Weine in den Shownotes und machen euch auch einen Link, wo ihr sie irgendwo bestellen könnt. Und schauen mal, was heute unser Favorit wird.
Ja, gefällt mir gut. Der geht. Mhm. Der schreit auch nicht danach, dass man sofort irgendwas dazu essen muss.
Nee, finde ich nämlich auch. So. Mhm. Da könnte man jetzt auch so ein Stück Käse, würde nicht schaden, aber ich finde, könnte man jetzt auch so am Nachmittag nochmal wegnaschen. Mhm.
Fällt mir gut.
Bevor man auf den Roller steigt. Nein, das soll man natürlich nicht machen, nicht nachmachen.
Nach einem Glas geht.
Okay, also, ja. Eure Roller unterscheiden sich im Grunde genommen durch kleinere Stückzahl und bessere Qualität.
Naja, also ich glaube, wenn du einen Hersteller von irgendeinem Produkt fragst, da wird jeder sagen, Qualität ist bei uns ganz weit vorne. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, dass bei dem Bau von Elektrorollern, da gibt es halt so Baugruppen, die sich halt gleichen bei ganz vielen Fahrzeugen. Das heißt, es gibt dann in Fernost Hersteller von bestimmten Baugruppen und Antriebssträngen, Batterien, Controller, Motoren.
So wie es bei Autos auch gemacht wird. Und dann ist der eine ein Mercedes-Geländewagen und der andere ist ein Nissan-Geländewagen.
Ganz genau. Und dann sind die Fahrzeugbasen immer gleich. Und das führt natürlich dazu, dass einfach die produktfixen Kosten verhältnismäßig gering sind. Die Leute kaufen verhältnismäßig günstig dann ein. Aber unterm Strich ist alles das Gleiche. Und wir bauen halt alles selbst. Das heißt, wir greifen nicht auf irgendwelche Baugruppen zurück, die es gibt. Wir haben also 100% der Teile selbst entwickelt. Wir entwickeln sogar das Display selber, die Gashebel, sogar die Handgriffe. Wir machen jeden Scheiß daran selber. Das sind alles unsere Werkzeuge, unsere Patente.
Hat aber ja auch den Vorteil, dass man, wenn was kaputt ist, bei euch kommen kann und sagen kann, hier bitte. Und dann stehst du da mit deinem Team. Absolut. Und sagst, so reparieren wir. Und bei den anderen ist es in der Regel ja meistens schon fast so, dass du sie wegschmeißen kannst.
Ganz genau. Ist also aus Nachhaltigkeitsperspektive natürlich ein ganz anderes Level. Wir haben halt immer noch nach Produktwechsel, was also alle 1, 2, 3 Jahre kommt mal wirklich ein deutlicher Change, haben halt immer noch alle Ersatzteile. Die Roller, die wir vor 10, 12 Jahren verkauft haben, da haben wir immer noch alle Ersatzteile da. Das heißt, du kannst unsere Fahrzeuge einfach Ewigkeiten nutzen. Ne? Und das ist vielleicht jetzt nicht so wie beim guten Wein, dass er halt irgendwann auch immer besser wird, wenn er älter wird, aber auf alle Fälle funktionieren unsere Roller noch sehr lange sehr gut. Und das ist halt noch was anderes als bei so einem Supermarktding.
Und eure Akkus halten extrem lange, ist mir aufgefallen. Ja. Also ihr habt eine sehr, sehr gute Reichweite. Also 60, 80 Kilometer, das hat ja ein normaler, ich sag mal, Supermarkt-Akku oder Supermarkt-Roller jetzt meistens nicht, ne?
Ja, das stimmt, obwohl das auch eine Entscheidungsfrage ist, irgendwie, wie viel Batteriezellen du da reinpacken möchtest. Ich glaube, das, was jetzt gerade da bei dir passiert ist, ne, du hast halt gesehen, okay, was sind dann die Werte und stellst dann gedanklich halt Fahrzeugwerte gegenüber, ne, der Elektroroller für 299 bei Rewe irgendwie, der kann das und das und euer Roller kann so und so weit, also ist der besser. Das ist halt sehr normal, dass man halt so vergleicht, obwohl eigentlich das eigentlich Relevante dahinter ist, nicht, wie viel Kilometer kannst du da im Vergleich erreichen, sondern wie doll ist die Lebensdauer dieser Akkus? Das heißt, wie aggressiv ist der Death of Discharge? Wie viel Kilometer kannst du in 2 Jahren noch erreichen? Und unsere Akkus sind halt so haben wir eine so große Lebensdauer, dass wir halt Leute auch nach 3, 4, 5 Jahren noch haben, die zu uns kommen und sagen, ich habe einen Plattenreifen, aber Akku funktioniert.
Okay, aber ihr macht ja im Grunde genommen nicht nur die oberste Top-Linie unter E-Grid, ihr habt ja auch noch so eine Urban-Linie für den Vater, der seinem Sohn dieses Jahr zu Weihnachten, dem 16-Jährigen, 17-Jährigen oder wie auch immer Alten, gerne einen Scooter schenken möchte.
Genau. Also wir haben zwei Marken. Das eine ist E-Grid, die andere Marke heißt The Urban. Und mit The Urban haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren verhältnismäßig wenig gemacht, weil wir uns wirklich jetzt auf das Premium-Segment erstmal konzentriert haben mit E-Grid. Da haben wir jetzt 3 neue Fahrzeuge herausgebracht. Ab heute darf ich im Übrigen offiziell darüber sprechen, dass wir als neuer Lieferant von Audi gelistet wurden. Wir sind also offizieller Lieferant vom neuen Audi E-Scooter.
Nice.
Den haben wir jetzt gerade ausgeliefert, die ersten Container. Das heißt, wir haben also da uns auf das Premium-Segment konzentriert und mit The Urban machen wir, bedienen wir, ich würde mal sagen, den, also aus Marktperspektive das Mittelpreissegment oder extreme Nischen und aus unserer Perspektive gesehen das Impulsgeschäft. Mhm. Wie wir gesagt haben, ich habe total Bock, mal einen Roller zu machen, der fährt 80 km/h und hat Allradantrieb. Okay, da produzieren wir mal irgendwie 300 Stück und packen sie auf The Urban. Und weil das einfach ein Impulsthema ist. Und das würden wir mit E-Grid nie machen.
Jetzt ist es ja so, ich habe ein Elektrobike, ein Elektro-Rennrad, ein Gravelbike, weil ich habe ein bisschen Knieprobleme. Irgendwann bei 100 Kilometern muss man manchmal die Hilfe dazu.
Yep.
Wenn es zu lange bergauf geht, dann will das rechte Knie nicht mehr. Und bei 25, es macht natürlich nicht wirklich Sinn, so im Alltagsbetrieb, weil ab 25 schaltet der Motor aus, weil er darf nur bis 25 im Grunde genommen unterstützen. Und da bin ich ja sowieso als Rennradfahrer im Grunde genommen nach 2 Tritten. Kann man die Scooter, aber wenn ich jetzt einen Scooter kaufen wollen würde, rein in der Theorie, nicht, dass das rechtlich erlaubt ist, aber man könnte die auch schneller machen als 25, ja, weil die Motoren haben ja eigentlich viel mehr Power.
Ja, also kannst das...
also dein privater Scooter fährt schneller als 25?
Nicht den, den ich im Straßenverkehr nutze.
Nein, selbstverständlich.
Nicht nur, weil ich jetzt hier quasi da offiziell hier auf Band bin, sondern weil in der Tat ich habe halt schon von so viel ätzenden Unfallgeschichten mitbekommen, dass ich wirklich einfach Manschetten davor habe und keinen Bock auf die Folgen daraus habe, wenn mir was passiert und dann kein Versicherungsschutz dabei ist. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, also unsere Roller, du kannst auch auf 60 fahren, kannst auch 80 damit fahren.
Ist kein Thema. Das ist natürlich heftig, ne?
Also wir werden jetzt demnächst auch für derlei Bereiche halt also für das Ausland Controller anbieten, die du einfach nachrüsten kannst, um dann halt im Sportbereich damit zu fahren. Oder wenn du auf, wir haben viele Leute, die zum Beispiel große Höfe haben, die das im Reitsport nutzen oder so und die wollen halt alle mehr Power haben und für die liefern wir dann sowas.
Oder Produktionszahlen und was weiß ich, was, ja, wenn du weit fahren musst.
Ganz genau, oder wenn du halt irgendwie, ne, wie gesagt, also Reiterhöfe ist ein klassisches Thema oder Yachthäfen, ne, diese elenden Strecken, ne, und da zu sagen, ey, du kannst auf 35 fahren damit, pack dir den Controller rein und das geht.
Ja, weil 20 ist schon echt langsam, ne, hier in der Stadt oder in Deutschland ist ja, glaube ich, die sind die Scooter auf 20 limitiert und da stehe ich dann schon drauf und denke so, der Fahrradfahrer ist schneller als ich, das macht jetzt keinen Sinn.
Das macht keinen Bock, das stimmt. Ist besser als gar nichts, aber da muss man einfach mal sagen, das Prinzip davon, diese 20 km/h einzuhalten, hat er Tausende von Kleinigkeiten, die einfach wiederum im Gegengewicht dann doch ein Mehrwert sind. Ne? Angefangen davon, dass du schneller als 20 km/h verpflichtend einen Helm tragen musst.
Ah, okay.
Ne? Wenn du kein Fahrrad bist und ein Pedelec, also dein Elektrofahrrad, das bei 25 km/h geregelt ist, das ist ja offiziell ein Fahrrad und der Motor, den du dabei hast, ist eine Tretkraftunterstützung für deine Beine. Das ist also gar nicht eine Beschleunigung vom Fahrrad, sondern regulatorisch ist das eine Beschleunigung deiner Beine.
Es ist ja auch tatsächlich so. Es ist ja auch.
Ja. Ne? Und beim Roller ist es halt die Beschleunigung des Fahrzeugs, des Rollers. Und damit ist es ein Fahrzeug und damit ist es ein Kraftfahrzeug. Und Kraftfahrzeuge, schneller als 20 km/h, müssen einen Helm, sind für die Fahrer Helme vorgeschrieben. Willkommen in Deutschland.
Ey, und warum sind die Reifen so klein? Das finde ich da eins der größten Probleme. Das ist für mich das größte Unfallrisiko, sind diese kleinen Reifen. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch ein Modell mit etwas größeren Luftreifen. Mhm. Was natürlich viel besser für so ein bisschen rockiges Gelände geeignet ist. Aber ich meine, wenn man sich in, ich kenne es jetzt natürlich besonders aus Hamburg, aber ich kenne es auch aus anderen Städten, Fahrradwege ist alles Murks. Mhm. Ist ja jahrzehntelang nichts reingesteckt worden. Brichst du ja mit dem Fahrrad schon das Genick. Aber wenn du mit so einem Mini-Reifen da ankommst und fährst in so ein Schlagloch, das ist immer, Unfassbar.
Also, warum? Ich kann dir sagen, ich verstehe nicht, aus welchem Grunde alle Sharing-Unternehmen diese kleinen Reifen nutzen. Es macht für Sharing überhaupt gar keinen Sinn.
Weil es ja auch nicht komfortabel damit zu fahren. Also es wäre doch viel besser, einen luftgefederten Reifen zu haben.
Aber ich kann dir sagen, wo es meines Erachtens nachher kommt. Und zwar, ich schreibe uns ja immer wieder in aller Bescheidenheit in die Fahne, dass wir eigentlich diese Fahrzeugklasse der kleinen Elektroroller geboren haben. Nicht nur, weil ich der Gründer des Komitees in Brüssel bin und die ganzen Richtlinien geschrieben habe, sondern auch, weil wir einfach die Einzigen waren, die schon seit 20 Jahren diese Fahrzeuge bauen. Und diese Fahrzeuge mit diesen kleinen Rädern haben wir irgendwann angefangen zu bauen, weil wenn du die Roller servicieren musst, dann hast du als Unternehmen die Aufgabe, Service sicherzustellen. Entweder du musst also ein flächendeckendes Händlernetzwerk haben, was für eine kleine Firma total schwierig ist, oder du musst die Fahrzeuge so klein bauen, dass sie in Karton packen und du sie mit einem Versanddienstleister, mit einem Paketdienstleister versenden kannst. Also war für mich immer klar, wenn ich Fahrzeuge baue, dann sind die so klein, dass die im Gurtmaß von UPS, DHL oder so transportiert werden können, weil dann habe ich eine Werkstatt bei mir zu Hause und dann verschicke ich die Dinger im Karton hin und her und mache da Service. Und darum habe ich den technischen Standard, der jetzt der europäische Standard für Elektroroller ist, so geschrieben, dass es auf kleine Fahrzeuge einfach gebaut ist. Und irgendwie, darum ist dieser Standard so. Und jetzt sind die alle klein und die Sharing-Unternehmen sagen total geil, diese kleinen Dinger, weil die darfst du ohne Führerschein fahren. Also können wir mit unserem Geschäftsmodell wie krank skalieren und müssen dem Endverbraucher nicht das Einreichen eines Führerscheins abverlangen. Und das ist, irgendwie haben wir damals die Büchse der Pandora geöffnet, einfach nur, weil die UPSs dieser Welt eine Vorgabe haben bezüglich des Gurtmaßes von Kartons.
Okay, aber privat fährst du die kleinen Reifen oder fährst du die großen Reifen?
Ich fahre die großen Reifen.
Ja, kann ich voll verstehen.
Aber ich habe in meinem Wohnmobil habe ich die kleinen Reifen. Also in dem Roller, der hinten drin ist. Mhm. Nicht an dem Wohnmobil, das sind die fettesten Reifen natürlich. Aber ja.
Fährst du viel mit dem Dingern? Oder sagst du, nee, man muss auch mal laufen?
Man muss auch mal laufen, aber ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich in der perfekten Entfernung zum... Ja, erstmal wohne ich perfekt in der Entfernung zum Büro und zum anderen habe ich wirklich viele Roller und ich habe halt die Möglichkeit, alle möglichen neuen Roller mit neuen Variationen immer auszuprobieren und mir macht das aber wahnsinnig Spaß, ich feiere diese Fahrzeugklasse ab.
Ja, ich mag sie auch total, ich habe auch schon immer überlegt, ob ich mir nicht nochmal eins ins Auto packe. Gerade so für die Innenstadt, wenn du weißt, du musst laufen, dann ist das manchmal einfach praktisch, so ein Ding dabei zu haben. Ich hatte auch schon einen guten Stunt, ich nenne es Stunt, das war natürlich ein schlimmer Crash. Hat natürlich auch was getrunken und wollte dann einhändig damit fahren. Und ich hatte in der linken Hand hatte ich einen großen Blumenstrauß. Den hatte ich mal einer Dame mitgebracht, die nicht auf diese Feier erschienen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt er hier nicht stehen, dann nehme ich ihn wieder mit. Und dann hatte ich den in so einen Bayern-Bierkrug, so ein Maß gestellt.
Ja.
Und hatte das dann so im Arm und bin dann rechts losgefahren, Gas gegeben.
Mit dem Bierkrug in der Hand.
Direkt auf die Fresse geflogen.
Na klar. Bierkrug zerschellt. Ja, Herr Polizist, in dem Bierkrug war wirklich ein paar Blumen drin. Ja, nee, klar.
Ja, einhändig fahren geht dann. Also manchmal sehe ich ein paar junge Burschen, die damit einhändig fahren, denken, weil du bist cool, du kriegst es hin.
Ja.
Aber es ist echt tricky, da.
Ja, natürlich. Aber unterm Strich ist es halt auch nicht so. Es ist halt mit 20 km/h, es hat alles schon seinen Sinn. Ne? Also mit 20 km/h will ich nicht sagen, dass du dich da nicht hervorragend auf die Nase packen kannst. Aber es ist halt was anderes, ob du mit 20 oder mit 50 irgendwie dich an den Baum packst.
War das schwer in der Politik, sich das Gehör zu verschaffen für die Thematik?
Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Normalerweise in diesem Falle habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich offensichtlich überall durch offene Türen gelaufen bin. Das war ja zu einer Zeit 2014, 2015, als ich angefangen habe, dieses regulatorische Thema anzuschieben. Da war es einfach klar, dass ich im urbanen Raum und einfach auf den kurzen Strecken im Mobilitätsbereich was tun muss und alle wollten. Und ich glaube, es bedarf immer nur so einem gewissen Impuls. Und da war ich meines Erachtens nach im Timing, ohne dass ich da viel zu beigetragen habe, einfach sehr, sehr glücklich und bin überall durch offene Türen gerannt. Und ich war sofort irgendwie hier beim Staatssekretär, ich war sofort über BMVI, ich bin überall direkt durchmarschiert, beim Kraftfahrt-Bundesamt sofort in Brüssel, Türen offen. Ich dachte, what the fuck, das ist total einfach, Glück. Was ist denn hier los?
Glückliche Situation.
Das war also wirklich, ich muss wirklich sagen, es war erschreckend einfach, wenn ich jetzt so daran zurücksehe und dann mal rückwirkend sage, okay, stell mir vor, ich hätte das so geplant, da bin ich gar nicht erst losgelaufen. Nie im Leben.
Krass. Also, spannend. Im Grunde genommen hast du das alles möglich gemacht.
Es hört sich so doof an, aber natürlich wäre ich doof, wenn ich die Geschichte nicht erzählen würde.
Ja.
Unterm Strich muss ich aber wirklich sagen, ich habe eigentlich immer nur so den Nadelstich gesetzt, aber der Luftballon, der stand unter Spannung ganz ohne mich. Ich habe halt nur zum richtigen Zeitpunkt irgendwie was gesagt und dann funktionierte alles. Und ich, auch in dem technischen Komitee in Brüssel, ich habe noch nie einen EU-Standard geschrieben und da saßen halt die ganzen Experten, aber trotzdem habe ich das halt irgendwie wachgerufen und wach geküsst irgendwie und dann lief das und das ist natürlich total fett, aber unterm Strich, also das ist nicht wiederholbar für mich, das ist einfach, ich habe einfach tausende von Zufällen einfach mir in meine Liste schreiben dürfen und das ist natürlich geil, nehme ich gerne an.
Ja, hervorragend. Und jetzt ist Weihnachten steht ja quasi vor der Tür.
Ja.
Ihr könnt euch ja wahrscheinlich vor Arbeit gerade nicht retten, oder?
Ja, wir sind, wir haben jetzt gerade, also unser, ich würde mal sagen, das erste Mal in diesem Jahr wirklich viel Ware geschickt bekommen, nachdem wir 2,5 Jahre lang keine Ware bekommen haben. Ballert
sich von allen. Es war ja Corona, genau.
Es gab ja diese Corona-Situation, genau. Wir haben die Zeit genutzt, um sehr viel zu entwickeln, um neue Produkte zu machen und haben wirklich sehr, sehr viel tolle Sachen entwickelt. Und jetzt kommt halt langsam alles rein, passend zum Ende der Saison. Darum schieben wir jetzt natürlich sehr, sehr viel, sehr, sehr kräftig Ware in den Markt und hoffen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit noch ein bisschen die Verluste aus den letzten 2,5 Jahren ausgleichen können. Das macht unglaublich viel Freude, aber es ist halt auch wirklich mit heißer Nadel genäht jetzt, weil wir einfach ne 7 Tage die Woche, mehr kannst du halt nicht. Ne?
Aber was sind eure Hauptabsatzkanäle? So wo gehen E-Grid-Roller am meisten hin? Kann man das oder also darf man darüber sprechen?
Ja, doch, natürlich. Also zum einen ist B2B für uns ein Riesenfeld.
Ja.
Das hier habt ihr eben von
Audi. Kann man die eigentlich Audi branden erzählt? Irgendwie mit, wenn natürlich. Kommen Marken und sagen, ich hätte gerne in dem Fußteil, ich weiß nicht, wie das heißt, wo die Leute draufstehen oder wo auch immer, irgendwie, dass da mein Logo mit drin ist?
Ja, so? Klar, das Trittbrett haben wir jetzt. Wir haben zum Beispiel für Hümer auch eine sehr große oder eigentlich die größte Wohnmobilmarke. Für die haben wir zum Beispiel Roller gebaut, die sind halt
ja,
komplett.
Bietet sich ja voll an für
Branding.
Die.
Ja, oder Detlefs zum Beispiel. Wir haben das, wir waren sehr lange bei Sunseeker auf den Messeständen, haben dann
Sunseeker
die Roller, genau diese Yachten, haben dann die Roller halt mit deren Branding versehen, jetzt halt Audi. Also dieser Bereich ist riesig. Ne? Jeder, der eine Firma hat, jeder, der ein Unternehmen hat und ein paar Mitarbeiter, wird irgendwann an den Punkt kommen, wo er überlegt, okay, wie kann ich hier meine Mitarbeiter motivieren? Der eine erhöht das Gehalt, der andere sagt, okay, kriegst einen Firmenwagen. Wir bieten den Leuten zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, du kannst einfach über den Bruttolohn deiner Mitarbeiter einfach die Roller finanzieren. So ähnlich wie beim Jobrad sind wir jetzt der einzige Hersteller, der das halt bisher macht, dass wir halt, es halt möglich machen, dass du für ein wirklich also verschwindend geringes Geld deinen Mitarbeiterinnen diese Roller an die Seite stellen
kannst. Weil du am Ende einen Steuervorteil ist.
Genau, in der Situation das Bruttolohn, genau. Ne, wie eine Bruttolohnabrechnung. Und daraufhin ist es halt so, dass natürlich im B2B-Bereich von uns sich ein riesiger Markt auftut. Das ist gigantisch. Dann liefern wir natürlich sehr, sehr gerne an den Fachhandel. Wir versuchen Saturn Media und diese Consumer Electronics Bereiche auszusparen, sondern wir beliefern den Fachhandel, die Leute, die sich wirklich mit den Details auskennen und die auch erklären können, die reparieren können. Und selber machen wir ungefähr 20-30% vom Umsatz mit dem Endverbraucher selber.
Mega spannend.
Ja.
Gott, da werde ich schon wieder durstig.
Ich muss sagen, also der letzte Schluck vom Chablis war wirklich nochmal, der war nochmal ein bisschen leckerer, will ich fast sagen. Am Anfang war es noch sehr, sehr spitz, jetzt ist er am Ende noch runder geworden, finde ich.
Das ist ja das, was ich den Leuten immer sage. Der Wein braucht ein paar Minuten Luft, so 10 Minuten Luft, dem mal geben, dass der atmet und dann geht die Luzi ab.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr lecker.
Ja, ich glaube, ich muss mir auch noch mal einen Elektroroller zulegen, Mensch.
Ich hätte da einen Kontakt für dich.
Ja.
Wir haben hier in Hamburg im Showroom, wir sind ja in der Speicherstadt in einem wunderschönen Showroom, da haben wir auch immer, ich würde mal sagen, ich nenne es jetzt B-Ware ganz despektierlich, aber ein Roller, der halt bei der Qualitätssicherung halt eine leichte Schramme bekommen hat.
Oder der Lack ist mal nicht richtig lackiert oder sowas
Kleines. Ja, so Kleinigkeit, ne? Oder wo du sagst, von wegen, der ist mal zurückgekommen, weil irgendein Endverbraucher gesagt hat, er will doch nicht.
Ja.
Die verkaufen wir dann dort quasi mit minimalen Abschlägen.
Ja.
Ne? Für jeden, der das jetzt hört, der kann da gerne rumkommen. Für dich würde ich einen raussuchen.
Ja, sehr, also sehr gut. Cool, wir haben schon einen Deal, da stoßen wir drauf an. Sehr gut. So, jetzt haben wir einen Riesling, weil...
Der riecht schon mal anders.
Genau, riecht ganz anders. Riesling ist die, ich sag mal, nicht von der Menge, aber von der vom Status her die Nummer 1 deutsche Rebsorte, weil nur die Deutschen können Riesling herstellen, wie man so das so macht. Also kein anderes Land kann so toll Riesling produzieren wie wir. Und ich habe mich aber heute für einen Riesling entschieden von einem absoluten Top-Produzenten, von Markus Molitor. Und das ist Zeltinger Himmelreich. Das ist ein Kabinett. Kabinett ist so ein bisschen fruchtiger, um das mal so laienhaft zu sagen. Der hat auch nur 9,5% Alkohol. Der kommt von der Mosel. Und ich wollte mal rausfinden, was du sagst zu so leicht fruchtigen Weinen, die aber nicht pappig süß sind jetzt.
Da haben wir aber ganz was anderes, ne? Alter, was ist denn hier los?
Das ist Limonade für Erwachsene. Das ist wie ein Cocktail. Das ist wie so ein Mojito. Das hat Säure und Süße. Das ist ganz anders, ne?
Sehr anders.
Also der braucht auch ein bisschen Luft.
Der, also das würde ich mal einen Augenblick sacken lassen.
Ja, jetzt. Das darf man auch. Der ist auch sehr knackig gerade.
Also vor allem, weil der, du hast ja sowohl so eine minimale Kohlensäurenote da.
Ja, genau. Man hat so ein was Pritzelndes, ne?
Ja, was leicht Pritzelndes, dann hast du irgendwie, aber also richtig kräftige, ja, was ist das Frucht, das ist ja, aber das ist doch keine normale, was ist denn das, normale Traube, wie wird denn der gemacht?
Das ist Riesling und im Grunde genommen ist es so, dass die Gärung frühzeitiger gestoppt wird. Dadurch ist mehr Zucker im Wein und es ist natürlich weniger Alkohol drin. Weil
also du sagtest eben Limonade, das hat also einen ganz, ganz starken süßen Einschlag. Ne? Also richtig.
Es ist halt ein herrlicher Mittagswein, so, ne? Weil er eben auch nur 9,5% Alkohol hat.
Ja, aber das... also wäre jetzt wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt einen Weißwein trinken, würde ich... den nicht wählen, kann ich so schon sagen.
Ja.
Er schmeckt jetzt irgendwie sehr, sehr interessant, weil das wirklich natürlich eine spannende Note, würde ich mal sagen.
Ist halt super zu asiatischen Speisen. Alles, was scharf ist, diese Süße puffert diese Schärfe so ab. Na, oder auch indisch.
Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, während du halt vom Chablis gerne auch einen richtigen, da kannst du einen guten Schluck von nehmen, so ist es hier eher so ein vorsichtiges Nippen, weil der halt irgendwie sofort... Der füllt gleich den ganzen Mund aus mit Geschmack.
Ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von diesem Kabinettstil. Dieser hier holt mich jetzt auch nicht ganz so ab, wie ich es erwartet habe, aber ich lasse ihn noch einen Moment im Glas und warte nochmal.
Ja, warten wir nochmal.
Und dann schauen wir nochmal, dann trinken wir es nochmal zurück und dann gucken wir mal, was unser Favorit ist.
Mhm.
Wir haben immer so ein paar Wasserfragen. Das ist immer so der tiefe Einblick in die Seele unserer Gäste.
Ach herrje, da hätte ich mir doch vorbereiten können.
Das ist ganz was Kompliziertes.
Ja,
und es gibt auch immer nur eine Antwort, deswegen ist es total einfach. Jogger oder Anzug?
Jogger.
Mercedes oder BMW?
Mercedes.
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Das sind ja völlig, weil du bist ja mit Scootern sportlich, das passt ja gar nicht zu Mercedes.
Ja, ich fahre ein EQC.
Sehr gut,
habe ich gerade das Abo gekündigt jetzt fahre ich bald gar keinen mehr. Ich habe zu BMW, ich finde BMW, also mega geil, zornig. Ich hatte auch einen geilen alten 320er noch. Also ich finde, BMW ist eine total geile Brand, hat total geile Fahrzeuge.
Irgendwie. Aber bei E-Mobilität sind sie halt voll hinten dran, ne?
Ja, gut, bei E-Mobilität hängen sie wirklich weit hinterher, obwohl man auch sagen muss, ne, diese kleine Knutschkugel, der auch immer hier eingesetzt wurde im Sharing, dieser kleine
Der iX3.
Dankeschön, iX3, genau, ja. Also was für ein geiles Fahrzeug.
Super Auto, fahre ich sehr, sehr gerne.
Ja, finde ich also nicht nur von den Leistungsdaten toll, ich finde auch die ganzen Materialien, das ganze Nachhaltige dahinter, also wirklich toll, du kannst ja wirklich anfassen, siehst da drin ist fast alles recycelt, wirklich top.
Was haben sie ein, stellen sie ein oder so, machen sie nicht weiter oder so.
Ja, das finde ich ehrlich ehrlich gesagt, also eine Katastrophe. Ich finde, das ist eines der schlauesten Autos von denen, was die einstellen. Ich muss sagen, mich hat BMW irgendwie mit den neuen Fahrzeugen nie so richtig abgeholt, weil die immer mir zu vordergründig sportlich sind in ihren Limousinen. Und die ganzen M3-Serien sind halt für mich nicht BMW, das ist halt M3.
Mhm. Ja, ich bin jahrelang BMW gefahren und ich muss sagen, ich bin jetzt seit Jahren Volvo-Fahrer und bin jetzt am Schritt zum Elektroauto und ja. Da kannst du halt kein SUV mehr fahren, weil der CW-Wert ist so schlecht.
Ja.
Du hast immer einfach so viel Loss und ich bin so enttäuscht, dass BMW dann die Elektroautos, die sie jetzt bringt, das alles so mega Schlachtschiffe sind und dann kommen sie mit 300 Kilometer Reichweite und dann sagst du, ja, Doppelfigo. Warum baut ihr denn nicht was Vernünftiges? Guckt euch doch bitte an. Ich meine, Tesla, Polestar, alle machen es irgendwie vor, wie es irgendwie besser geht. Selbst irgendwie Hyundai bringt neue Autos raus, die besser sind.
Ja, ich weiß nicht.
Die versuchen das, irgendwie so an der alten Welt festzuhalten, habe ich das Gefühl.
Ich habe das, also ich hoffe, dass das jetzt heftig nachgezogen wird. Da ich weiß nicht, auf der letzten IAA, da waren wir und haben ausgestellt und da war ich sehr verwundert, was dort vorgestellt wurde für Konzepte für die nächsten Jahre. Da gab es irgendwie nur ein neues Verbrennerfahrzeug, was vorgestellt wurde. Ansonsten bestand ganz München nur aus neuen Elektrofahrzeugkonzepten. Und da muss ich auch sagen, hat also BMW, Mercedes, Audi, VW, da haben sie alle echt abgeliefert. Da finde ich wirklich das amtlich, was sie gezeigt haben. Ich bin gespannt, ob dann auch halt der Durchzug, die Geschwindigkeit letztendlich im zum Markt bringen letztendlich dann auch der Geschwindigkeit, die aus Asien kommt, standhalten kann.
Ja, ich habe, das ist eine gute Frage, ich habe mit dieser Sichtweise oder mit diesem Thema schon noch ist die Wette nicht verloren, ich habe noch ein Jahr Zeit, aber ich habe vor ein paar Jahren mal gewettet, dass Tesla es nicht schaffen wird. Weil ich davon ausgegangen bin, wenn die deutschen Autobauer erstmal ausrollen, weil die Qualität von Tesla damals und ja auch nach wie vor jetzt nicht irgendwie das höchste der Gefühle ist. Es ist ja schon irgendwo in so einem Ibis-Hotel in einer Plastikduschzelle sitzen, übertrieben gesagt. Ich habe immer gesagt, wenn die Deutschen ausrollen, dann hat kein Tesla mehr eine Chance, weil dann wird sich jeder am Ende für einen Porsche, einen Mercedes oder einen BMW entscheiden, weil es einfach die Verarbeitung und auch bei Audi, die Verarbeitung von so einem e-tron ist einfach so unfassbar.
Ja, das stimmt schon.
Hilft aber trotzdem nicht, wenn du nur zum Brötchen holen und zurückkommst. Und
stellt sich auch die Frage, ob das so sein muss, ne? Also meine, guck dir einen Tesla an, das ist offensichtlich, was das für ein Brett ist und wie groß die Bude geworden ist innerhalb von kürzester Zeit.
Ja.
Die Qualität in der Verarbeitung ist halt wirklich furchtbar, aber es interessiert keine Sau. Wir können es jetzt darüber austauschen und sagen, ja, Frechheit und so weiter, echauffieren und trotzdem drucken die währenddessen einfach die Autos da neu raus. Es ist also unglaublich. Das heißt, es stellt sich so ein bisschen die Frage, ob unser Anspruch an diese Fahrzeugtechnologie einfach nicht die Erwartung im Markt einfach widerspiegelt. Das interessiert nicht mehr. Das ist nicht mehr so Entwicklungsgeschwindigkeit, Innovation, das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob du mal im Tesla angefangen hast, mal ein bisschen an den Knöpfen zu drehen, mal ein bisschen zu spielen. Mhm. Ich meine, der Tesla, der hat nun mal einfach fest verbauten Furzkissen.
Ja, das ist geil.
Hey, du hast ein Furzkissen im Tesla, da setzt du dich da rein und kannst hinten rechts sagen, jetzt Furzkissen hinten rechts. Im Ernst. Oder die Lightshow vom Tesla, wenn du die Lightshow anmachst, da fängt er an, irgendwie hier Rammstein Engel zu spielen oder sonst irgendetwas. Die Fenster gehen hoch und runter, die Lampen gehen an und auch die Türen gehen auf und zu. Stell dir das doch mal vor, wie willst du denn das in der deutschen Automobilindustrie, wie willst du denn sowas durchkriegen? Das ist, wieso passiert das per Tesla? Weil das eine junge Firma ist, die neu eingestellt hat, die junge Leute eingestellt hat.
Ja, anders an die Sache rangegangen ist, ne?
Komplett keine Autobauer. Anders. Und die machen es einfach. Und in Deutschland haben wir halt vor 20, 30 Jahren die Leute in der Automobilindustrie eingestellt und die sind immer noch da alle.
Ja.
Ne? Und die können einfach nicht so schnell mit der Zeit gehen, das schaffen die nicht mehr.
Nee, die sind alle all. Und es ist erschreckend. Also ich glaube, dass du in dem Punkt recht hast. Und wenn du dir anguckst, wie Autos vor, sagen wir mal, 30, 40, 50 Jahren waren, so ein Golf 1 und so, der ist gefahren, weißt du? Der was war da drin? Nix. Und ein Auto war damals auch noch, da kam Aufkleber drauf, da kam die Prilblume drauf und es war scheißegal, ne? Und heute darfst du das Ding nicht anfassen, weißt du, wenn du das aus dem Leasing zurückgibst, dann hast du erstmal, musst du einen Rechtsanwalt einschalten, weil jeder Kratzer irgendwie markiert wird und dann gehst du irgendwie über die Grenze nach Frankreich und da ist irgendwie die Welt noch in Ordnung. Ja. Da wird beim Einparken vorne und hinten ordentlich reingefahren, dann steht die Karre und dann sagt man, ja, wozu ist der Stoßfänger denn da? Doch genau dafür.
Ja, ja.
Vielleicht haben wir eine falsche Sichtweise auf dieses Auto und vielleicht hast du recht, vielleicht ist es genauso. Das Ding muss funktionieren, es muss laufen.
Mhm.
Und beim Tesla ist es halt auch wichtiger, dass es einfach mit dem Google-Navigationssystem einfach das beste Navigationssystem irgendwie hat. Und alle anderen meinen, sie müssen noch ein eigenes bauen.
Ja, also ich finde, es ist also es ist immer leicht, auf Sachen rumzuhacken, was halt nicht so richtig läuft. Und ich muss sagen, da bietet sich schon in Deutschland sehr, sehr viel für an.
Ja.
Man darf aber auch mal nicht vergessen, irgendwie welche Aufgaben hier gerade zu stemmen sind. Ne? Das ist bisher ist es so, dass ich ja nun das Glück habe, mit sehr vielen Industrien immer wieder in Kontakt zu treten und dass da doch sehr viel Wunsch, sehr viel Verständnis dafür da ist, was gemacht werden muss. Aber einfach diese ganz großen Strukturen, das sind einfach alles behäbige Strukturen, weil die so groß sind. Und wenn halt eine so große Struktur einfach langsam, stabil gewachsen ist, dann kannst du das auch nicht mal eben umreißen. Das geht nicht so schnell.
Ja, falls, nur kurzer Einwurf, liebe Weinnasen, falls ihr im Hintergrund leichtes Klopfen hört, irgendwo in der Küche werden wahrscheinlich Tonnen an Schnitzeln gerade geklopft.
Oh, da krieg ich doch, vielleicht irgendwie ist das,
heute ist das schmeckt der Wein große Schnitzelessen. Also, zum Schnitzel wäre der übrigens hervorragend, glaube ich.
Mhm.
Wie findest du denn jetzt mit, ja, wie findest du den jetzt nach ein bisschen
los? Also ich finde, jetzt ist auf alle Fälle er atmet sich schlecht ein.
Ja.
Also
Falsche Röhre.
Die Kohlensäure ist auf alle Fälle ein bisschen raus. Mir ist er deutlich, deutlich zu stark, also deutlich zu kräftig von der Frucht her, deutlich zu süß. Es ist wirklich, ganz klar, der Chablis, das war auf dem Punkt.
Ja, den probieren wir jetzt auch nochmal nach. Mhm. Muss ich nochmal nachverkosten.
Und hier ist das eher so. Nee, also der kann gegen den Chablis nicht an.
Okay, dem geben wir jetzt auch noch mal eine Chance. Ja. So, hast du privat viele Diskussionen, du bist ja nun ein Pionier irgendwie in der, ich nenne es mal Elektromobilität, musst du viel den Leuten in deinem Umfeld noch erklären, wie eigentlich der Hase läuft und warum es das Richtige ist, in Zukunft kein Öl und Benzin mehr zu verbrennen und warum hast du oft die Frage, dass Leute kommen und sagen, ja, aber Batterien sind ja auch schlecht, da werden ja ganz viele, alles wird von Kindern in Afrika abgebaut, was ja nun irgendwie vielleicht auch nicht mehr so ist, wie es vor 30 Jahren mal war. Ich sag dann, ich höre das nämlich auch häufig und ich sage dann immer, naja, ihr könnt ja alle immer für den Diesel schreien, aber der hat jetzt 130 Jahre. Gebt doch dem anderen jetzt auch nochmal 130 Jahre und guck mal, wo das dann ist, so, ne?
Naja, das sind ja, also vielleicht erstmal in meinem persönlichen Umfeld gibt es diese Diskussion sehr, sehr, sehr selten nur. Da habe ich das wahnsinnige Glück, dass ich einen sehr lange gewachsenen Freundeskreis habe und wir uns eher dann austauschen über unsere Mathelehrerin von früher oder über den Relaunch eines neuen Computerspiels, was wir früher in der Schule schon gespielt haben, oder über unsere Kinder oder sonst irgendetwas. Da ist also mein beruflicher Alltag hat da keinen Bestand.
Ja, aber das geht ja über Berufliches hinaus. Das ist ja nicht nur dein Beruf, das ist ja etwas, was uns alle betrifft. Ne? Das ist ja unser Alltag der nächsten, sag ich mal, 30 Jahre, weg von Verbrennern.
Ja, aber wenn es dann darum geht, also dann muss ich sagen, ich finde das eine total schwierige Diskussion, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich schwierig. Ich habe einfach in meinem persönlichen Umfeld dieses Thema sehr, sehr selten auf dem Tisch. Und wenn es dann darum geht, dann muss ich sagen, finde ich die Diskussion mega spannend, weil es so viele verschiedene Perspektiven gibt und weil es halt kein richtig oder falsch gibt. Es ist eine maximal emotional aufgeladene Diskussion.
Unfassbar, ja.
Die sich leider Gottes angewöhnt hat, mit irgendwelchen Parolen ins Gespräch zu gehen, ohne dass wirklich viel Fleisch am Knochen der Diskussion ist. Und eigentlich sind es selten Dialoge, sondern häufig Diskussionen, in denen es eher darum geht, jemanden mit Totschlagargumenten mundtot zu machen. Und es ist eigentlich nur selten ein konstruktives Austauschen von Argumenten und aneinander lernen. Das habe ich festgestellt. Und solchen höchst emotionalen Diskussionen bleibe ich dann gerne auch fern.
Ja, es ist immer sehr emotional.
Ja, es ist wirklich, also, und da muss man sagen, es ist einfach auch so, das ist wirklich schwierig zu diskutieren, ne, weil der eine sagt, ja, da kratzen die armen kleinen Kinder Kobalt aus dem Boden und dann wird das ganze Lithium in die Zellen gepackt und dann reisen die quer um die Welt und die CO2-Bilanz und dann wird mit Kohlestrom geladen. Und dann stehst du mit diesen Argumenten da. Und dann kann ich tausendmal sagen, ja, warte mal eben, aber das ist gar nicht so. Das ist das Kobalt da wird eigentlich benutzt zum Raffinieren, zum Raffinieren von Öl und das Öl wird danach irgendwie als Schweröl benutzt oder so weiter. Und dann sind wir in so einem Schlagabtausch von Fakten, die kein Mensch belegen kann.
Ja, das ist genau. Das ist Überschriften so sind. Das gefährliche Halbwissen dann auch.
Das ist so gefährliches Halbwissen. Ich bleib dem dann sehr gerne fern und versuche mich eigentlich in einer Haltung, die da heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf einer Reise sind. Und dass in 10, 15 Jahren der Rückblick auf den Status quo immer noch zu einem Augenrollen führt und dass es mit Sicherheit aus umweltperspektivischen Argumenten jetzt nicht wirklich toll ist, was hier gerade passiert, aber dass die Bewegung, dass die Richtung, in die wir uns begeben gerade, dass die sensationell ist, dass weg von dem Verbrennen von einfach Öl, das Verbrennen von Kohle, ey, ganz im Ernst, dass wir uns davon wegbewegen jetzt und etwas anderes ausprobieren, das ist toll, auch wenn der Status quo vielleicht noch schwierig ist.
Ja, also bei uns ist es sehr viel Thema. Mein Mann arbeitet im erneuerbaren Energienbereich und im Investmentbereich allerdings und da gibt es natürlich auch immer viele Einblicke und ich muss auch sagen, ich habe in vielen Bereichen privat jetzt schon die Diskussion aufgegeben, weil es auch immer so Leute gibt, die wie gesagt, die wollen auch gar nicht diskutieren, die wollen immer nur ihre Totschlagargumente anbringen.
Ja.
Und das ist immer sehr mühsam. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch schon mal in Vorausschau auf die nächsten Folgen. Im Januar zeichnen wir eine Folge mit Professor Schellenhuber auf. Das ist Europas Nummer 1 Klimaforscher.
Ach, das ist ja spannend.
Und der ist jetzt in Leipzig da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ja, mit dem über dieses Thema zu sprechen. Und zwar wirklich von dir zu sprechen, weil der weiß halt einfach alles. Und der ist immer so, was ich an dem so schätze, ist, wenn du den siehst in Interviews, der ist immer so herrlich gelassen. Der weiß halt alles und
ja. Ja, ist geil. Also ich glaube auch, um da wirklich in eine sinnvolle Diskussion einzusteigen, musst du einfach auch wirklich alle Seiten verstehen und kennen und darfst halt nicht einfach nur so AfD-mäßig aus der Ecke feuern. Das ist so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu einfach.
Ja, aber viele Leute wollen es halt einfach, ne? Und es ist halt, und das nervt mich halt immer so, dass es immer so gesehen wird, so, es gibt keine einfachen Antworten, es gibt keine einfachen Lösungen und es ist halt auch nicht so, dass alles so weitergeht wie früher, weil dieser Klimawandel ist halt da und der betrifft uns alle.
Ja.
Und es kann ich auch gleich wieder zum Thema Wein zurückkommen, denn auch das Thema Wein ist natürlich massiv beeinflusst von der Klimakatastrophe und in den nächsten 20, 30 Jahren wird es Landstriche geben, in denen wird einfach kein Wein mehr angebaut werden, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Und dafür wird es andere Landstriche geben, wo plötzlich Wein angebaut wird, weil es möglich ist. Und ganze Rebsorten werden wandern in Ländern, weil sie einfach woanders besser wachsen irgendwie als woanders. Das wird ganz spannend. Vielleicht machen wir dann nochmal eine eigene Folge. Muss ich mal gucken, wen wir da einladen können über den Klimawandel und Wein im Klimawandel. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant.
Also, aber eins kann ich sagen.
Der Chablis riecht so, ich rieche schon die ganze Zeit dran.
Den hole ich mir noch. Super. Den mag ich sehr gerne. Und das ist ja auch die Flasche, die auch noch in meinen Weinkühler passt.
So. Da wird doch jetzt, also jetzt
wird auch schon wird ein Schuh draus.
Jetzt, ich bringe die mit zum Essen. Und dann wird ein Schuh draus. Genau. Wir essen bei dir, ich bringe die mit und dann kannst du mir da einen Roller verkaufen. Das ist so
genau, zum Wein.
Wein.
Also.
Ja, also schöne Grüße an Stani, da hast du was Gutes ausgesucht. Oder deinen Weineinkäufer.
Ja, gut gemacht.
Sehr gut. Ich würde jetzt ja herauskristallisieren, dass der Chablis so ein bisschen dein Liebling ist, ne? Den dreien, ne?
Es ist relativ offensichtlich.
Ja, meiner allerdings auch. Ganz klar.
Ich muss wirklich sagen, der kann schon was. Ich hätte allerdings auch wirklich jetzt nicht schlecht Lust auf auch so ein Stückchen Käse dazu oder so einen stumpfen Salzcracker dazu zwischendurch mal zum Ausgleich. Finde, das passt schon. Aber ich mag den sehr gerne, ja.
Wenn du jetzt so empfindest, wie der so ist, der ist ja so weich und rund. Und müsstest sagen, bei diesem Wein, wenn ich den trinke, denke ich an folgenden Song, an ein Musikstück. Ich weiß, das ist immer nicht ganz einfach, jetzt so aus der Hüfte geschossen auf ein Musikstück zu kommen. Aber hast du was, wo du sagst?
Also der Vorige, ne? Der war auf alle Fälle so ein Björk. Der Markus Molitor, das Himmelsreich-Kabinett. Das war eher so Björk. Mhm. Das war so ganz, ganz abgefahren, aber irgendwie besonders. Während der Fritz Walz, was mal, war.
Ich muss den also noch mal vielleicht probieren. Ich muss den nochmal zurückholen, aber mein Gedächtnis. Also,
ich dachte am Anfang, es wäre so ein Song 2 von Blur, aber das ist wahrscheinlich ein Stück zu laut.
Das ist sehr laut, ja. Das
wahrscheinlich ist eher so ein. Also, okay, wir müssen nochmal den Wasma probieren.
Ja, der Wasma aus Baden.
Ah, der ist mir zu quietschig. Das ist mir zu.
Ja, das ist auch spannend. Auch Weine mal rückwärts probieren. Mhm. Weil so ein Wein schmeckt oft einfach so gut und dann probierst du den nächsten und wenn du dann wieder den anderen probierst, dann merkst du, oh nee, das schmeckt mir doch gar nicht mehr so gut. Schmeckt fast ein bisschen staubig, irgendwie so. Oll. Also Chablis ist auf jeden Fall mein Favorit.
Chablis ist auch mein Favorit. Also ich glaube, Photograph heißt der Song. Her name was written on a photograph. Vergessen, wie der Künstler hieß. Oder ein Chris Cornell, Euphemia Morning. Das sind beides total pure Songs, pure Tracks, ganz, ganz klar. Eine konstante, schöne Melodie. Und trotzdem sehr anspruchsvoll, rein und pur getextet.
Hervorragend, dann werden wir diese beiden Songs ab heute auf unserer Spotify-Playlist haben.
Ach, okay,
ja, ich sag dir gleich noch, ja. Das ist der Hintergrund.
Ah, okay.
Mhm. Und ja, Chablis. Hört euch die Songs an und probiert die Weine dazu und dann empfindet uns nach. Und ja, mit welchen Menschen, den du bewunderst, würdest du gerne mal einen Wein trinken? Da.
Also, das natürlich.
Leben natürlich, weil Tode hat man viele, mit denen man nochmal trinken würde. Ne?
Chris Cornell würde ich, aber ist ja nicht mehr. Elon Musk hast du vorhin erwähnt, was muss das für ein geiler Typ sein?
Glaubst du?
Also ich glaube, das ist auf alle Fälle spannend, sich mit dem auseinanderzusetzen, sich mit dem zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob man mit dem überhaupt lange sprechen kann.
Ja, ich meine, der hat garantiert ADHS.
Mit Sicherheit.
Und es ist auch ja hilfreich in dem Bereich. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, okay, Elon Musk, okay.
Ja. Ich glaube, Elon Musk wäre auf alle Fälle spannend. Das ist ja auch nicht so, mit wem würde ich mich mal gerne unterhalten, hast du gesagt. Nicht irgendwie mit wem würde ich gerne auf dem Schoß sitzen, sondern ich glaube, da aus so einem Gespräch kann man sehr viel mitnehmen.
Auf jeden Fall.
Also das fände ich spannend. Ich muss auch sagen, in aktueller Lage, ich würde gerne mal ein Gespräch mit Putin haben. Das würde ich dann doch gerne mal verstehen, was in dem Vogel abgeht.
Oh Gott.
Das würde ich gerne mal schnallen. Ich finde aber auch manchmal würde ich ganz gerne einfach mal wieder Zeit haben mit alten Freunden. Gar nicht mal so weit greifen, sondern Leute, mit denen, die wir alle gern mögen, Freunde, mit denen wir alle gerne viel Zeit verbringen, aber im Alltag ist viel zu selten machen, weil halt der Alltag dazwischen kommt. Und dann sagt man dann doch am Jahresende, ach komm, wir haben uns in diesem Jahr doch nur dreimal getroffen. Und wenn du mich danach fragst, dann ist natürlich das Naheliegendste, die Superlative zu greifen, an die man eigentlich nie rankommt. Und das viel Sinnvollere finde ich, aber eigentlich sich das zu wünschen, was so nahe ist und was man viel zu selten nutzt. Und darum muss ich sagen, eigentlich würde ich gerne viel mehr Zeit mit meinen wirklichen Freunden verbringen. Ja. Und mit meinem Bruder zum Beispiel. Ne, das sind so Sachen, das ist so einfach. Man könnte einfach anrufen und hingehen, tut man aber nicht, weil, wie gesagt, der Alltag einem häufig im Weg steht.
Das ist so witzig. Habe ich gestern auch noch dran gedacht. Eine ganz alte Freundin, alte Arbeitskollegin, die ich vielleicht gleich nach dem Podcast einfach anrufe und sage, bald ist Weihnachtsmarkt, lass uns mal einen Glühwein trinken.
Ja, das ist, das werde ich, weißt du was, ich nehme das als Anlass. Das mache ich auch. Ich suche kurz nach dem Song.
Ja, suche nach dem Song. Wir schneiden das raus, kein Problem.
Du schneidest das raus.
Ja.
Her name was written on a photograph. Right next to her red sunburned face. Scheiße, wie heißt das Ding nochmal?
Das ist von Jamie Cullum.
Dankeschön. So. Jamie Cullum. Jamie Cullum, dachte ich ganz. Ich hatte, ich war auf einem total geilen Konzert von Jamie Cullum im Hamburger Grünspan vor Jahren.
Ah, das ist mega.
Ich liebe folgende, Jamie Cullum. Folgende Situation, du musst dir vorstellen, Grünspan, Laden pickepacke voll, lange vor Corona, 10, 15 Jahre irgendwas. Wir kommen rein, stehen irgendwo mittendrin und du siehst auf der Bühne dieses mega Piano, Flügel, das kleine Mini-Drums, die kleinen Mini-Drums, alles klein. Und Jamie Cullum kommt da raus, geht an die vordere Bühnenkante.
Und der ist ja auch nur gefühlt 1,50, ne?
Ist so 1,10 Meter groß, ja. Keine Ahnung. Also ganz klar ist, aber er stand ja so weit oben, das hat geholfen. Und geht halt an die vordere Bühnenkante ran, stellt den Mikrofonständer zur Seite und formt seine Hände zu so einer Sprachmuschel, ne, und singt einfach nur in die Stille des Publikums hinein, was natürlich automatisch so still wurde, dass wir einfach eine fucking Nadel fallen hören. Das war Wahnsinn. Und fing einfach nur an zu singen mit seiner geilen Stimme. Her name was written on a photograph. Right next to her red sunburned face. Und da, also das war einfach, wenn ich daran denke, da also läuft es mir kalt den Rücken runter. Es war so krass, maximal intensiv und trotzdem einfach nur ein ganz purer Song mit einer möglichst einfachen Geschichte. Gar nicht aufwendig, gar nicht aufregend, einfach nur da. Die Geschichte ganz pur da. Ging rüber zum
Der Piano. Hat ja auch eine gute Präsenz, ne?
Mega. Und eigentlich, so, das ist natürlich ein mega Ritterschlag jetzt für diesen Chablis, aber eigentlich, ja, so ein wenig wie dieses Chablis-Gerät hier.
Ja, auf der Spotify-Playlist. Jetzt haben natürlich alle Weinnasen sehr deutlich gehört, dass du singen kannst und du hast natürlich früher beruflich Musik gemacht. Hast du mal überlegt, nach der Musikkarriere, ob du das weitermachst? Will man weiter Sänger bleiben oder sagt man dann so, okay, Haken dran, andere Richtung?
Ich bin ein unglaublich schlechter musikalischer Handwerker. Ich beherrsche.
Also du siehst gut aus, kannst singen und dann war's das auch.
Ja, beides mal, dankeschön. Aber die Sache ist halt, ich kann halt, also ich glaube, ich kann gut singen. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl für Melodien. Ich glaube, ich habe auch ein gutes Gefühl für Texte. Aber ich kann mich nicht begleiten. Und ich glaube, es ist das, also für mich das Allerschönste in der Welt, wenn man wenn man es schafft, seine Gefühle über ein Instrument einfach darzulegen und einfach runterzubrechen. Ich würde unglaublich gerne gut Gitarre spielen können. Ich würde wahnsinnig gerne gut Klavier spielen können. Und wenn du mich fragst, ob ich, wenn der ganze Kram hier vorbei ist, ob ich dann vielleicht auf die Bühne möchte nochmal oder nochmal Musik machen möchte, ich würde gerne ein Instrument so gut lernen, dass ich mich sicher bewegen kann und dass ich mich emotional über ein Instrument ausdrücken kann. Das finde ich total erstrebenswert.
Urlaub, 2 Wochen Bootcamp.
Genau, bis die Pfoten abfallen. Ja, aber ich glaube wirklich, also das Handwerk beherrschen. Und das sind, also ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Freunde noch aus der Musikbranche und die ihr Brot damit verdienen. Und ich muss wirklich einfach sagen, einfach jemand, der war wirklich sein Handwerk beherrscht, der Gitarre, Klavier, Drums, die das alles.
So wunderschön. Ey,
das,
ne?
Das ist krass. Also das finde ich einfach total beneidenswert.
Ja, finde ich auch. Ich mag es ja gar nicht sagen, ne? Aber so eine Stunde ist ja nichts. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit.
Die Flaschen sind doch halb voll.
Ja gut, wir trinken die leer, aber ohne das Publikum natürlich. Was nehmen wir heute mit? Chablis ist heute auf jeden Fall dein Favorit. Mhm. Also gar nicht der graue Burgunder, aber immerhin ein Burgunder. Es ist ja, Chablis kommt ja aus dem Burgund. Mhm. Ein Tipp an, also Geschenkidee Nummer 1 zu Weihnachten, ein Egret Scooter.
Ja, sehr gut.
Oder ein The Urban für die, die ein bisschen sparen wollen.
Ja.
Die ein bisschen sparen wollen, können auch nach Hamburg in die Speicherstadt kommen für B-Ware.
Ganz genau.
Leichte Schäden, leichte Macken, sage ich. Schäden, ja, genau. Leichte Macken und.
Also leichte Schaden kommst du rum.
Und ich glaube, das Schönste, was ich heute mitnehme, ist, ruft einen alten Freund mal wieder an. Gerade jetzt in den bevorstehenden Wochen ist es eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, hier bin ich, lass mal wieder treffen. Das fand ich einen sehr guten Einwand. Mit wem willst du einen Wein trinken? Mit einem alten Freund, das finde ich gut. Ja, Florian, ich sage vielen Dank. Liebe Weinnasen, ich hoffe, ihr hattet alle heute mal wieder sehr viel Spaß wie ich. Wir hören uns in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und wir beide sagen tschüss.
Tschüss, reingehauen. Auch vielen Dank für die Einladung.
Sehr
vielen
gerne.
Dank fürs Durchhalten und Zuhören. Ich wünsche euch was. Prost.
Prost. So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört.
folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo.